In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 22. Mai 2025 durch Konrad. Die Themen: Gärtnern mitten in der Stadt, Gärtnern in Freiburg-Weingarten, Stuttgart 21, elegant Probleme wegmoderiert, Lenkungsausschuss erhält Bestnoten fürs Moderieren. Photovoltaik, weiterhin großes Potenzial ungenutzt in Freiburg. Der Verfassungsschutz sammelt viele Daten. Auskunft darüber ist eher mau. Die Behörde mauert.
Diese Klänge des Chors Mon Amour und der Duft nach Grillgut locken mich zu einem kleinen Fleckchen Grün mitten im Wohngebiet in Weingarten. Wo früher ein Parkplatz entstehen sollte, tollen heute Kinder zwischen den Beeten herum, es wird gegrillt, musiziert und die Bänke laden zum Verweilen ein. Hier feiern die BewohnerInnen und Ehrenamtlichen die Wiedereröffnung des urbanen Gartens Urbi et Orbi. Den Wunsch nach einem Garten für alle gibt es schon seit langem, meint Günther Schneckenburger. Er wohnt schon seit über 50 Jahren in Weingarten und hat sich schon früher dort engagiert. Doch während Corona ist der Garten in Vergessenheit geraten und wird jetzt von engagierten Menschen wieder gepflegt und aufgebaut. Eine davon ist Marie. Marie ist Quartiersarbeiterin beim Forum Weingarten und unterstützt das Projekt beim Aufbau und bei vielem Organisatorischem. Ich habe sie für euch gefragt, was ein urbaner Garten eigentlich ist.
Ja, also urbanes Gärtnern ist erstmal ein Garten in der Stadt, der für alle Menschen aus der Stadt zugänglich ist. Und das Ziel ist einmal, dass wir allen Menschen, die auch keine privaten Gärten haben, den Zugang geben wollen, um selber Pflanzen oder Gemüse anzubauen oder auch einfach, um einen Erholungsort im Grün zu haben oder einen Begegnungsort, um sich mal nett zusammenzuhocken oder wo schön lesen zu können. Und neben den sozialen Zielen haben wir auch das Ziel, dass wir dadurch Nachhaltigkeit im Stadtteil voranbringen. Einmal dadurch, dass es ein Hitze-Hotspot hier ist und Grünflächen das Klima einfach abmildern können. Aber auch, dass wir alle Menschen, die mit dabei sind, sensibilisieren können für regionale und saisonale Ernährung.
Während Marie die ersten Setzlinge mit den Kindern in die Hochbeete einpflanzt, wird fleißig weitergegrillt. Neben dem Chor sind vor allem Familien gekommen, um sich den Garten anzusehen. Habibo steht links am Grill und ist einer der Ehrenamtlichen beim Projekt. Er ist Vorstandsmitglied im Forum Weingarten und zwischen dem Brutzeln der Würstchen habe ich ihn mal gefragt, warum er sich für das Projekt engagiert.
Für mich ist es wichtig, weil wir sind hier selber groß geworden in den 90er Jahren, 1989, 90, 91 hat unsere Zeit der Elmer geprägt. Und ich finde, Weingarten, das Forum, gibt es jetzt schon 35 Jahre, hat uns damals was gegeben und ich möchte auch was zurückgeben. Und mir ist es wichtig, dass die Kinder hier Spaß haben und auch die Familien, dieser Zusammenhalt, dass der da ist hier in Weingarten.
Auch Ali Mustafa ist einer der Helfer. Er ist 36 Jahre alt und in Weingarten groß geworden. Ali kandidiert außerdem für den Migrantinnenbeirat und engagiert sich für Projekte wie das Stopp-Projekt, was Stadtteil gegen Partnergewalt heißt. Warum ist ein urbaner Garten wichtig für Weingarten?
Naja, ich finde es gut, so wie alle anderen Projekte, die wir machen, so wie das Stopp-Projekt oder das Dächer begrünen, was ich schon der Passer mal angefangen haben. Oder das ist wichtig und da kommen auch die Leute zusammen und das ist sehr wichtig auch im Weingarten, wo so viele unterschiedliche Arten von Menschen leben. Wenn man dann bei so Orte sich kennenlernt und ja, man auch vielleicht bei manchen eine oder andere Sachen so das böse Blut auch wegfällt. Ja. Dass man sieht, okay, das sind auch nur Menschen, ja. Das kriegt man meistens, wenn man nur mit den gleichen Leuten sitzt, nicht so wirklich mit.
Der urbane Garten soll neben den Pflanzen und Gärtnern vor allem ein Ort der Begegnung sein. Doch gibt es genug solche Orte in Freiburg?
Da muss noch viel mehr kommen, weil allein für Weingarten mit der Bewohneranzahl, die wir haben, ist das echt wenig. Ja, da gibt es dann auch, die wollten auch den Bolzplatz mal wegmachen und so, da haben wir auch dagegen gekämpft. Ja, jetzt wird ein neuer Fußballplatz draus, das ist unser Ziel gewesen, ja, statt Parkplätze. Und es passiert viel. Früher gab es da vorne beim Spielplatz, wo wir sitzen, gerade neben dran, gab es so ein Labyrinth aus Holz, das haben sie weggemacht. Wir haben als Kinder da gespielt, aber kein Neues hingemacht. Das ist einfach jetzt eine freie Fläche. Und sowas ist traurig, wenn man ein paar Sachen wegmacht und nichts Neues dazukommt. Es gibt ein paar neue Sachen, die jetzt am Dietenbach-Gelände dazugekommen sind. Das ist auch super. Aber so hier mit der Kreuzinger Straße, Sulzburger Straße, wo diese Dichte ist, wo die Menschen so aufeinander, ist es ein bisschen wenig.
Solche Orte brauchen auf jeden Fall mehr engagierte Menschen, wie zum Beispiel Ali und Habibo. Ich habe Marie gefragt, wie das Projekt nun weitergehen soll und was für die Zukunft geplant ist.
Genau, also wir sind noch in der Entwicklung und schauen, was die Ideen von den Nachbarinnen sind. Und bisher geplant ist es, dass man Beetpartnerschaften übernehmen kann, wo man so kleine Teilbeete bekommt und sich dann recht selbstständig damit befasst. Und zusätzlich haben wir ein paar Beete als Gemeinschaftsbeete für Aktionstage geplant, wo man dann einfach dazukommen kann und zum Beispiel mal einen Erntetag macht oder ein Insektenhotel baut. Und genau, wir sind aber immer offen für neue Ideen und schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Und freuen uns immer über neue Menschen, die Lust haben, mitzugärtnern.
Da ist immer jeder eingeladen, man kann dazukommen, man kann mitmachen, man kann sich nur anschauen. Aber es ist jeder herzlich eingeladen von überall. Es müssen auch nicht nur Leute von dem Stadtteil her, das stimmt nicht. Also da kamen auch schon Leute von Haslach oder sonst wo. Also da schauen wir auch nicht drauf. Ist jeder herzlich willkommen. Ja.
Die Sonne wird langsam schwächer und der Tag neigt sich dem Ende zu. Der Ort wirkt schon jetzt wie eine kleine Oase, an dem hoffentlich viele Bewohner in ihren grünen Daumen ausleben können. Im urbanen Garten Urbi et Orbi in der Sulzburger Straße 86 sind alle willkommen und der Verein Forum Weingarten freut sich immer über helfende Hände.
Mal wieder verbunden mit Stuttgart 21, genauer gesagt mit dem Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 und das heißt in dem Falle Werner Sauerborn. Erstmal herzlich gegrüßt.
Guten Morgen, Konrad, guten Morgen, Radio Dreieckland.
Ich habe schon mitgekriegt, das Gespräch wird ein bisschen kompliziert. Du bist am Bahnhof augenblicklich, was treibst denn du jetzt?
Genau, gegenüber dieser imposanten Baustelle gibt es seit 15 Jahren eine kleine Mahnwache. Die war viele Jahre lang Tag und Nacht teilweise in Doppelschicht besetzt. Jetzt schon etwas reduziert, aber wir machen immer noch Dienste. Es sind immer tagsüber zwei Leute da. Es kommt zu Gesprächen, wir informieren und da habe ich jetzt mal einen Dienst übernommen.
Die letzte Pressemeldung, die ihr rausgejagt habt, hat sich darauf bezogen, das Umlenken statt Kopf in den Sand stecken. Das heißt, es ging da um die Sitzung des Stuttgarter 21 Lenkungskreises und die stand damals dicht bevor. Jetzt sind wir dicht hinter Ihnen. Was hat denn da so großartig stattgefunden?
Also der Lenkungskreis ist sozusagen das zentrale Steuerungsorgan dieses Projekts. Da sind die Projektpartner, das heißt Stadt, Land und die Bahn zusammen und beraten über alle Aspekte des Projekts. Und gut, ich kann ja gleich mal inhaltlich einsteigen. Die Sitzung war vorgestern. Wir haben eine kleine Kundgebung gemacht. Und die Sitzung selbst, also die Pressekonferenz dazu, die war mal wieder gekennzeichnet von völligen Illusionen über den Zustand des Projekts, als wollten sich die Beteiligten da irgendwie in die Tasche biegen. Alle kritischen Themen wurden irgendwie wegmoderiert und alles gar nicht so schlimm. Und da haben wir schon irgendwelche Lösungen oder es wird schon wieder alles gut werden. Oder eine Aussage von unserem Verkehrsminister und auch von dem Präsidenten des Regionalparlaments, die sagten, also wir müssten uns schon darauf gefasst machen, dass jetzt erstmal alles noch schlimmer wird, bevor es dann endlich Paradies, alles wieder gut werden würde.
Mit anderen Worten, so wie fast immer.
Ja, das ist genau unsere Erfahrung. Aber man kann jetzt wirklich die einzelnen Punkte nochmal ansprechen. Es hat sich ein Problem mit Anhydrit, das ist dieser quellfähige Gipskörper, ergeben. Der Tunnel geht über weiteste Strecken durch dieses problematische Gestein. Da gibt es einen Referenztunnel und da hat es genau das gegeben, was bei Stuttgart 21 immer total ausgeschlossen wurde. Da ist nämlich der Gipskörper gequält im Freudensteintunnel und die müssen jetzt monatelange Baustelle und irgendwelche Hilfsmaßnahmen machen. Und das wird einfach gar nicht groß, kriegen wir schon in den Griff, am Ende alles sicher. Wir müssen der Bahn vertrauen, sind da immer die Aussagen. Dann ist die große Frage, wann wird denn dieses Projekt eröffnet? Und da schwören die Projektpartner Stein und Bein, Ende 2026 würde eröffnet. Das ist eine völlig illusionäre Darstellung. Man kann sich ein bisschen dahinter verstecken unter der Frage, was heißt eigentlich Eröffnung? Heißt Eröffnung, wenn da zwei Züge fahren mit ein bisschen Fähnchen dran? Oder ist Eröffnung nicht das, was immer versprochen wurde, eine Vollinbetriebnahme und dann könnte man auf den Kopfbahnhof verzichten? Das ist überhaupt nicht der Fall. Auf den Kopfbahnhof wird man Ende nächsten Jahres nie verzichten können, auf den wird man nie verzichten können. Dann geht es um die Frage des Gäubahn-Anschlusses. Die Gäubahn ist der Anschluss in den Südwesten nach Rottweil, Singen, Zürich, am Ende auch Italien. Und diese Verbindung soll gekappt werden, weil die bei Stuttgart 21 angeblich nicht mehr benötigt würde. Die erreicht ja den Kopfbahnhof und sie ist nicht anzuschließen an den Tiefbahnhof. Diese Stelle soll einfach gestrichen werden und dann sollen die Leute in Feigen, das ist ein Vorort von Stuttgart, kennen die meisten vielleicht, irgendwie in S-Bahn und U-Bahn umsteigen. Und jetzt haben sie sich ausgedacht, sie wollen wegen Reparaturarbeiten in der Sommerpause dieses Jahr, nächstes Jahr, übernächstes Jahr die Stammstrecke renovieren. Die wird also auch gesperrt. Dann ist auch keine S-Bahn-Verbindung mehr möglich. Und das hat jetzt wirklich einige in Wallungen gebracht, vor allem die Kommunalpolitiker, Oberbürgermeister, Landräte aller Parteien entlang der Gäubahn. Die schreiben immer wütendere Briefe an die Verantwortlichen, an den Verkehrsminister, an den Stuttgarter OB. Die sagen, uns ist was ganz anderes versprochen worden in der Volkswirtschaft, es sei ein super Projekt. Und jetzt wird eine ganze Region im Grunde von Stuttgart über die Bahn abgesperrt. Und da ist also sehr viel Druck im Kessel. Und man darf gespannt sein, wie sich bei, je näher diese Realitäten erkennbar sein würden, wie man sich dann noch rausreden wird.
Das heißt praktisch weiterhin die üblichen Themen, sprich Stuttgart 21 hat Probleme, aber ich lese ja auch gerade in der Badischen Zeitung, Termin für Inbetriebnahme von Stuttgart 21 steht, aber diesem Stehen hast du gerade eben heftig widersprochen.
Ja, im Grunde, wenn man intern in die Bahn reinhört, und wir haben ja viele, da sind ja auch viele Leute, die auch was von Bahn verstehen, vielleicht nicht in den oberen Etagen, und da kommen auch die Zeichen, niemals wird es da eine Vollinbetriebnahme geben. Und das ja auch ein bisschen Verrückte ist, das Ganze wird ja eigentlich gemacht, um die Gleise da wegzukriegen und da ein Immobilienprojekt, das heißt Rosensteinquartier, zu realisieren. Jetzt gibt es aber seit Anfang letzten Jahres ein neues Gesetz, und das heißt, es kann nicht mehr so ohne weiteres Gleisinfrastruktur abgebaut werden zu Wohnungsbau oder zu irgendwelchen Zwecken. Da muss man schon sehr viel gute Argumente haben. Und nach übereinstimmender Meinung auch der Projektbefürworter ist, bei dieser Rechtslage ist ein Abbau des Kopfbahnhofs gar nicht mehr möglich. Und das wird einfach ignoriert. Es wird so getan, die werden das Gesetz ja irgendwann nochmal zurücknehmen. Wir machen mal weiter mit unseren Planungen. Stecken da die Ressourcen von vielen Planern und Architekten rein, es wird viel Geld investiert. Es gibt Ausschüsse, die da fantastische Modelle, was da alles gebaut werden könnte. Und das Ganze ist Wolfenkuckucksheim. Das wird nicht so machen, es sei denn, die kriegen das tatsächlich irgendwie hin, auf Bundesebene eine Mehrheit dafür zu kriegen, dieses vernünftige Gesetz nochmal zurückzunehmen.
Tja, da kann man nur eins sagen, das wird ein lustiger Sommer. Heute, in diesem Sommer, soll es ja noch nicht so schlimm sein, aber im nächsten Sommer soll es schlimmer werden. Ist das sozusagen angedeutet?
Genau, also diesen Sommer wird es auch diese Stammstreckensperrung geben. Das ist auch immer viel Theater mit Schienenersatzverkehr, viel Frust. Aber nächstes Jahr, wenn die bei der Planung bleiben und gleichzeitig die Gäubahn abkoppeln und die Stammstrecke sperren, dann bricht das Fiasko aus. Und wir sind ganz sicher, das ist denen auch bekannt und dazu wird es nicht kommen. Die werden die Gäubahnabkopplung vielleicht bis Ende 26 nochmal verschieben. Aber dann entsteht ja die neue Situation. Dann wird es keine Verbindung mehr geben, außer über S-Bahn und U-Bahn direkt in die Stadt rum. Jeder, der irgendwie nach Berlin will, müsste erstmal über S-Bahn zum Hauptbahnhof und dort umsteigen. Am Ende hat selbst der Verkehrsminister gesagt, wenn die so weitermachen, brauchen wir am Ende gar kein Bahnhof mehr. Sprich, dann fahren ja sowieso alle mit dem Auto.
Werner Sauerbraun, ich danke dir auf jeden Fall mal für die Informationen. Werner Sauerbraun von Aktionsbündnis Stuttgart 21 aus Stuttgart. Merci.
Immer noch bei der Photovoltaik. Weiterhin große Potenziale ungenutzt in Freiburg. Spätestens mit der in 2024 im Herbst gefassten Drucksache wird mit beträchtlicher Verspätung der Ausbau der Solarenergie als zentraler Hebel zur Erreichung der Klimaneutralität in Freiburg definiert. Nach einer Potenzialanalyse würden Freiburgs Dächer eine Leistungskapazität für 653 Megawatt Peak, also mehr als doppelt so viel wie die benötigten 280 Megawatt Peak, die 280 Gigawattstunden generieren würden, die im Jahre 2030 die erstrebte Verfünffachung des Solarstroms erreichbar scheinen lassen. Von diesen 653 Megawatt Peak sind nicht weniger als 58 Megawatt Peak auf Dächern der Stadt und ihrer Gesellschaften ausbaubar. Erreicht sind gerade mal 7,4 Megawatt Peak. In der jüngsten Drucksache 25.02.033 wird nun ein Bündel von 27 Maßnahmen zum Abbau von Hemmnissen präsentiert. Dabei wird als einzige Maßnahme der Solareigenbetrieb verworfen. Dabei wird dann mit einem Kriterium hoch, mittel, gering in Priorität und Wirksamkeit operiert. Dabei wird weiterhin auch auf die kleinteilige Bürgerbeteiligung auf Dächern und Balkonen nicht gesetzt, sondern eher auf die Kooperation mit den größeren Playern, so der Jargon, gesucht. Dies ordnet zu Teilen auch die Kritik des CDU-Stadtrats Rottinger und die Antwort des Amtschefs darauf ein.
Ich glaube, wir sollten unter Effizienzgesichtspunkten auch mehr jetzt auf die großen Dinge, auf die großen Anlagen setzen. Und jetzt sind wir genau bei dem Punkt, den Sie angesprochen haben. Das war ja auch im Umweltausschuss, das ist der Netzausbau. Es ist wohl besser geworden bei der Badenova. Also vor einem Jahr waren die Klagen, die mich jedenfalls erreicht haben, noch stärker. Aber es ist immer noch so, dass Leute, die fix und fertig bestehende Anlagen haben, insbesondere die größeren, nicht ans Netz kommen oder ein halbes Jahr brauchen, bis sie ans Netz kommen. Die kleinen gehen sofort, das habe ich persönlich erlebt. Da gab es keine Hinderungen. Aber ich glaube, dass man da nochmal, sie sagen immer, die tun, was sie können, aber irgendwie nochmal eine Schippe auflegen, weil ich glaube, dass das Nadelöhr ist im Moment. Denn ich weiß jetzt auch von Landwirten, die genau diesen Netzanschlusspunkt müssen die ja selbst bezahlen. Also bis zum nächsten Übergabepunkt müssen sie das selber tragen. Dass für viele das Investitionshemmnis ist. Sie würden viel mehr machen, wenn sie denn ans Netz kämen damit. Sie sagen, wir unterstützen das. Ich meine, da muss vielleicht auch die Badenova, ich weiß nicht, weil wir die da verpflichten könnte, noch mehr tun.
In jedem Fall bleibt es jedoch sehr bemerkenswert, dass der Amtschef Klaus von Zahn nach Fördermittelstreichung der Individualförderung von Speichern, zum Beispiel für Balkon, Solar oder den Ausbau auf Dächern, die auch im Interesse der Netzstabilität liegen würden, jetzt neue Förderangebote zur Verbindung mit Netzknoten des Netzbetreibers Badenovas, an dem die Stadt beteiligt ist mit einem Drittel, von größeren Anlagen in den Raum stellt als bereits gegebene Fördertatsache.
Kurz, Herr Rotzinger, ja, vielen Dank. Sie rennen offene Türen ein. Ich kann Ihnen nur sagen, ich hatte gerade heute Morgen um 7:30 das erste Gespräch mit einem Geschäftsführer einer Badenova-Tochter zum Thema Netze. Wir haben inzwischen einen Jofix, einen quartalsmäßigen mit den Badenova-Netze zum Thema seit 1,5 Jahren jetzt. Die wissen es, wir wissen es, aber es bleibt wirklich tricky. Und was man nochmal sagen kann, falls Sie im Gewerbe vernetzt sind, wir unterstützen eben über ein Pilotprojekt genau diese Thematik, wenn der Anschluss an den Knoten zu weit weg ist und zu teuer ist und der Knoten zu klein ist, also in der Regel können die nur 30 kW Peak übernehmen, dann geben wir was dazu beim Ausbau. Und da haben wir ein eigenes Förderprogramm für und bewerben es über den Green Industry Park, also über unsere Verteiler, auch über die IHK und so weiter. Aber wenn Sie Gewerbebetriebe kennen, die da ein Problem haben, immer gerne an uns verweisen. Da unterstützen wir sehr konkret, sehr gerne.
Am nächsten Mittwoch verhandelt das Verwaltungsgericht Stuttgart über die Herausgabe der Erkenntnisse des Verfassungsschutzes zu Werner Siebler, Vorsitzender des DGB in Freiburg und ehemaliger Briefträger, der 1984 aus dem Beamtenverhältnis geworfen wurde aufgrund Erkenntnissen des Verfassungsschutzes wegen Beziehungen zur Deutschen Kommunistischen Partei, einer legalen Partei in Deutschland. Wie ist jetzt der Stand des Verfahrens?
Ja, der Stand des Verfahrens ist der, dass Herr Siebler vor mehreren Jahren sich mal an mich gewandt hat, weil er wissen wollte, ob der Verfassungsschutz jetzt, nachdem er ja ziemlich sicher auch ist, dass er ewig lang angehört worden ist, und er hat ja nicht nur einfach Beziehungen zur DKP gehabt, sondern er war ja auch Mitglied der DKP, und ich glaube, es ist heute noch, obwohl er da nicht sehr aktiv scheint, aber jedenfalls ist er wegen dieser Mitgliedschaft, hat man das als unvereinbar angesehen, damals hat man ihn entlassen. So, und jetzt wollte er, nachdem das Ganze etwa über 50, 52 Jahre später ist, wollte er einfach mal wissen, was hat der Dienst eigentlich jetzt über mich, nachdem ich auch schon in einigen Jahren, schon viele Jahre Rentner bin, und ich dem hier als aktiver Gewerkschafter gut ausgewiesen bin und also auch schon über 20 Jahre Richter, ehrenamtlicher Richter am Gericht, so die letzten 10 Jahre am Landesarbeitsgericht. Also jetzt möchte ich wissen, ob ich weiterhin noch vom Verfassungsschutz beobachtet werde und was der insgesamt so über mich jetzt noch hat. Das hat er angefragt. Und
das kann man einfach so fragen?
Also es gibt seit etwa 30 Jahren gibt es im Gesetz entsprechende Vorschriften in den Verfassungsschutzgesetzen, dass man beim Verfassungsschutz anfragen kann, ob beim Dienst was über eine Person gespeichert ist, zu sich selber. Das hat man früher auch schon gekonnt, ohne dass es unmittelbar jetzt im Gesetz war, aber durch die Gesetze ist es festgelegt. Das große Problem beim Verfassungsschutz, bei Geheimdiensten insbesondere ist, dass man zwar anfragen kann, aber nicht unbedingt dann immer sehr zufrieden ist mit den Antworten, die man da kriegt. Und das ist beim Werner Siebler dann etwa so gewesen, dass man am Anfang seine von ihm selber gestellte Anfrage einfach zurückgewiesen hat und gesagt hat, du hast ja gar kein besonderes Interesse, was willst du denn für ein besonderes Interesse an deinen Daten haben? Du bist ja nicht anders wie andere Bürger auch. Das war sozusagen damals. Und dann hat er mich dann eingeschaltet und dann haben wir eigentlich klar gemacht, dass er ja einer der letztlich signifikantesten Berufsverbundsfälle der Republik gewesen, nicht als Briefträger, wegen einfacher Mitgliedschaft rauszufliegen. Und das war schon ein ziemlicher Hammer. Und dass der Dienst jetzt meint, er müsse dazu nichts mehr sagen, weil er hätte kein anderes Interesse, das war schon hanebüchen. Also das hat sich dann gelegt und dann haben wir eine Auskunft bekommen, Werner Siebler, ich habe das für ihn erstritten, da gab es dann eine Auskunft mit insgesamt 37 Notierungen, wo er in der Presse irgendwo erwähnt wird oder wo über ihn gesprochen wird, vorzugsweise in der Badischen Zeitung, hauptsächlich auch in der UZ, die über ihn was berichtet, wenn er Verschickung von Kindern organisiert oder sonst was, oder Ferien, Freizeiten oder über Berufsverbote, das ist ja weiterhin sein Lebensthema gewesen, wenn er darüber berichtet hat, da wurden dann so 37 Erkenntnisse gerichtet. Und wobei, was jetzt hier noch besonders problematisch war, die stammten nur aus den Jahren 1999 bis 2017. Aus den Jahren von 1972 bis 1999, also 27 Jahre, also die Hauptzeit eigentlich, nichts. Und seit 2017 auch nichts. Und dann habe ich danach gefragt, warum es dann nicht mehr gäbe. Dann sagten die, das sei ein so großer Aufwand, weil so viele Daten vorhanden sind, dass man das nicht machen könne und deswegen hätte er, weil das so ein großer Aufwand war, kein Interesse daran, dass man ihm diese Daten gäbe. Das ist jetzt schon so also recht harter Tobak.
Also kein überwiegendes, sein Interesse überwiegt nicht, ne? Interesse hat er ja.
Sein rechtliches Interesse an einer Auskunft würde von dem des Verfassungsschutzes überwogen, der sagt, es macht viel zu viel Arbeit, wenn wir alle Daten über dich zusammensuchen. Und der Verfassungsschutz hat das sogar in eine wörtliche Formulierung geteilt, weil er sagt, weil die Auskunftserteilung etliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Anspruch nehmen würde und das für einen erheblichen Zeitraum. Punkt. Das heißt also, je mehr über eine Person gespeichert ist, desto mehr kann sich der Verfassungsschutz zurücklehnen und sagen, dann brauchen wir auch keine Auskunft geben über das, was wir über dich gespeichert haben. Ist eine sehr problematische Sichtweise. Dies macht der Verfassungsschutz nicht zum ersten Mal, also auch der nicht in Baden-Württemberg, das hat der Bundesverfassungsschutz, ich glaube bei Petra Pau hat das auch so gemacht, da musste er aber dann geben. Die hatten damals über 400 Kenntnisse und da meinte er, haben sie dann aber die Dienste das doch geben müssen. Das ist sozusagen die augenblickliche Sachlage und wir haben jetzt in der nächsten Woche einen Termin im Verwaltungsgericht in Stuttgart, das dafür zuständig ist. Und da geht es darum, ob das Gericht den Verfassungsschutz verurteilt, den Verfassungsschutz des Landes Baden-Württemberg, weitere Daten als die bisher zu geben und vor allen Dingen auch zu sagen, warum er dann keine weiteren Daten gibt.
Nun hat er ja ein paar Daten rausgerückt. Sie sind ja damit auch zugänglich, ich habe sie auch gesehen. Was ist denn da so schlimm, dass man da Daten sammeln muss bei irgendeinem Bürger? Gut, den man mal früher auf dem Kicker hatte, aber was ist denn da als gefährlich irgendwie angesehen? Was macht denn der?
Also das kann man jetzt so rum jetzt noch nicht sagen, gefährlich. Also das, der sagt, der Verfassungsschutz hat die Aufgabe, für Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung abzuwehren und dazu alle Daten zu sammeln, die irgendwo da gibt. Die es da gibt. Da fällt also der aktive Atomwaffenwiderstand fällt da genauso runter wie teilweise Demonstrationen, in die man da kommt, wo man also vielleicht ein nicht unbotmäßiges Thema hat. Also da kann man sozusagen mit allem demokratischen, legitimen Tun, kann man in den Sichtkreis des Verfassungsschutzes gelangen. Das für sich ist ja jetzt noch nicht schlimm. Also es geht nicht darum, dass man etwas Illegales tut. Wo wir jetzt eigentlich nur sind, jetzt um das zu sehen, wir wollen jetzt überhaupt noch gar nicht zu sagen, darüber rechten, ob das jetzt alles rechtmäßig war oder nicht, sondern jetzt geht es erstmal überhaupt nur darum, dass man sagt, was hat der Dienst überhaupt über den Werner Siebler? Und das ist einfach die Kernfrage. Und da erhoffen wir uns vom Verwaltungsgericht Stuttgart, dass es da weitergeht. Und da gibt es im Gerichtsbereich gibt es einige Möglichkeiten, die das Gesetz so vorsieht. Und da werde ich sehr stark drauf rekurrieren.
Da kann ich nur sagen, viel Glück. Ich möchte aber trotzdem noch eine Frage anschließen, die sich vielleicht auch mehr an den Vertreter der Humanistischen Union in Ihnen richtet. Nun gibt es ja, würden sich einige Leute auch sagen, ja, den Verfassungsschutz, den braucht man jetzt wegen der AfD. Die haben ja ein Gutachten gemacht und so. Was sagen Sie dazu?
Also ich würde sagen, wer aufmerksamer Zeitungsleser ist und ein aufmerksamer Genosse, Zeitgenosse, nicht nur Genosse, der weiß, dass seit 2015 mit dem Austritt von Lucke aus der AfD der rechtsextremistische Schiefweg der AfD volle Fahrt aufgenommen hat. Also und das, was der Verfassungsschutz jetzt gebracht hat, ja, ist insofern nichts Neues, steht halt nur schriftlich da und man hat es in der Fleißarbeit nochmal zusammen gemacht. Vielleicht hat man es auch nicht in der ganzen Sache so präsent gehabt. Deswegen hat das, würde ich sagen, für sich allein keine große Deutung. Ich finde aber eines, das muss ich jetzt als Humanistische Union dann wirklich ganz prägnant sagen. Ich finde, es ist sehr merkwürdig und problematisch, wenn Leute, die früher etwas gegen den Verfassungsschutz hatten, also von der linken Seite, plötzlich nach dem Verfassungsschutz rufen, wenn es gegen die rechte Seite geht. Da müssen sie sozusagen ihre die Vorsichtsmaßnahmen und die Filter, die man gegenüber seinem Dienst hat, auch gegenüber diesem Dienst anwenden, gegenüber den Rechten genauso anwenden. Und da denke ich, da muss man auch anders vorgehen. Und deswegen vielleicht nochmal Ihre Frage weitergehend zur Verbotsdiskussion. Ich bin mit vielen anderen in der Humanistischen Union gegen einen Verbotsantrag. Denn wir haben die nicht ganz unberechtigte Sorge. Wenn jetzt hier das Parlament sich hinsetzt und einen Verbotsantrag macht und dann lehnen sich alle anderen zurück und sagen, so, jetzt ist das Bundesverfassungsgericht dran und die werden das schon machen. Ich denke, das Bundesverfassungsgericht wird einen Pustekuchen machen, wird das richten, die werden nicht die Verantwortung dieser Republik auf sich alleine laden. Wenn wir es als demokratische Zivilgesellschaft nicht schaffen, der AfD und allem, was rechts da in diesem Bereich überwabert, da Einhalt zu gebieten, dann haben wir auch mit der juristischen Seite und dem Bundesverfassungsgericht wenig Hilfe und auch nicht mit einem Verbotsantrag.
Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg am 22. Mai 2025 durch Konrad.
Baden-Württemberg. We are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.